Heute in CT Uplink: Amazon Echo Show, die neuen iMacs und wir fragen uns, warum der europäische GPS-Ersatz Galileo noch nicht so richtig auf den Geräten zu finden ist. Bis gleich.
CT Uplink.
Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Ich bin aus dem Urlaub zurück und das verspricht endlich mal wieder eine gute Sendung bei CT Uplink. Das liegt aber natürlich nicht nur an mir, sondern weil ich heute auch die perfekten Gäste da habe. Wir reden nämlich nochmal über unsere Fake-News-Ausgabe. Das war ja beim letzten Mal das Thema, das Titelthema. Heute haben wir noch ein paar andere Themen aus dem Heft, nämlich unter anderem Amazon Echo Show, die iMacs und dann wollen wir nochmal über Galileo reden. Und das mache ich heute mit
Martin Reche aus dem Ressort Software und Internet.
Christian Hirsch aus dem Ressort Hardware.
Michael Link, Ressort Mobiles und Gadgets.
Und man sieht schon, die Mischung ist auch, was die Ressorts angeht, heute sehr, sehr gemischt. Und wir haben auch sehr verschiedene Sachen dabei. Und ich glaube, wir fangen am besten an mit dem sprechenden Gadget, dem Amazon Echo Show. Das hast du getestet, Martin.
Genau.
Allerdings muss man dazu sagen, noch nicht quasi die deutsche Version, die gibt es noch nicht.
Das ist völlig richtig, genau. Bisher ist das Gerät nur in Amerika erhältlich und da kommen wir auch gleich zu einem großen Problem. Man kann es sich natürlich, wenn man möchte, importieren über ein paar Umwege. Aber es spricht noch nicht in Deutsch mit einem. Das heißt, man muss des Englischen relativ mächtig sein, um damit zu kommunizieren. Und die deutsche App, die deutsche Alexa-App, erkennt das Gerät noch nicht. Das heißt, ich kann es noch nicht so perfekt einrichten wie beispielsweise den Echo Dot.
Genau, also die kleinen Echos, die quasi, genau, die man sich einfach hinstellt und mit denen spricht, ja, die es ja auch schon gibt. Gut, aber das ist ja, denke ich mal, eine Frage der Zeit. Gibt es da schon einen Termin? Weißt du, oder können wir da irgendwie was, also vermutlich immer im Laufe des Jahres wird es ja dann wahrscheinlich erfahrungsgemäß auch nach Deutschland irgendwann kommen.
Die offizielle Gangart von Amazon mir gegenüber war, nee, wir wissen noch gar nicht, ob das auf den deutschen Markt kommt, aber wir haben noch Informationen bekommen, dass es höchstwahrscheinlich kommt. Natürlich mit einem kleinen Fragezeichen versehen. Und dass es höchstwahrscheinlich auch noch Ende des Sommers der Fall sein wird.
Okay, das heißt,
also gleich.
Wahrscheinlich, ja.
Sozusagen,
ja. Welcher Sommer, wollte ich gerade fragen. Ja.
Das ist die eigentliche Frage.
Ja, okay. Und der große Unterschied ist, also das ist quasi der Sprachassistent von Amazon. Genau. Kennt man jetzt schon, kennt man auch schon für den deutschen Markt. Man stellt sich es eigentlich irgendwo hin und spricht irgendwas rein. Und dann kann man sich seine Musik anhören oder was bei Amazon kaufen, hoffentlich.
Ja.
Der große Unterschied ist, das hat jetzt ein Display und es ist auch ein bisschen klobiger, würde ich sagen.
Ja, es ist relativ klobig. Ich versuche das mal von der Seite zu zeigen. Also ich weiß nicht, das Design hätte man vielleicht schöner machen können und vor allem...
Wenn du mal hier oben...
Nach oben, da versuchen wir jetzt mal zu zeigen, das Display spiegelt relativ stark. Hier sieht man jetzt auch die Umgebung, wenn ich das hier so ein bisschen hin und her switche. Und da muss ich ehrlich sagen, da weiß ich nicht so genau, was sich die Entwickler dabei gedacht haben, da so ein arg spiegelndes Display zu verbauen. Bauen und eine hochglänzende Front, die Lautsprecher. Hier vorne, die hier sitzen, sind hinter hochglänzendem Plastik, sitzen dahinter und der Rest des Gehäuses ist matt. Also da hätte man vielleicht auch das ganze Gehäuse matt machen können, inklusive Bildschirm. Auf der anderen Seite, bei Amazon Deutschland sogar schon, bekommt man mattierende Folien dafür.
Okay, also speziell angepasst für das.
Genau, ja, richtig.
Genau, und sonst sieht es so ein bisschen aus, ich finde, wie so ein kleiner All-in-One-PC in Mini-Ausgabe und deutlich klobiger, sehr dick.
Also ja, wie so ein 80er-Jahre-portabler Fernseher.
Oder genau, oder so. Genau, ja, genau. Stimmt, so den man dann beim Campingplatz dabei hatte oder so, ja.
Ein paar Gaming-Router sehen ja auch so aus, so kantig.
Ja, okay, und das Besondere eben das Display.
Ja.
Da stelle ich mir jetzt vor allem kann ich da vielleicht auch ein Video gucken, was halt sonst ich dann am Fernseher habe, der mit dem Amazon-Account oder irgendwo anders eben steuern kann. Aber das habe ich jetzt quasi hier mit dran. Ich kann ein YouTube-Video abspielen.
Genau, und das Ganze ohne die Hände zu benutzen. Wenn man beispielsweise in der Küche steht und ein schönes Kochrezept nachkochen möchte, was es ja auf YouTube inzwischen relativ viel gibt, dann muss man nicht die Hände permanent sauber machen, sondern sagt einfach Spiel Video XY beispielsweise und dann kann man das auch pausieren. Man kann in dem Video per Sprache spulen und sich das dann dabei angucken. Genau.
Ja, vielleicht zeigst du mal ein paar Befehle. Das muss ja allerdings auf Englisch, ne?
Also genau, das muss auf Englisch sein. Also wir können jetzt einfach mal YouTube starten. Mal sehen, ob das jetzt klappt. Alexa, open YouTube. So.
Here's what I found from YouTube.
Genau, jetzt muss ich mal gucken, was wir hier gefunden haben. Ja, die ersten Ergebnisse waren jetzt brandaktuell zu Chester Bennington, dem verstorbenen Sänger von Linkin Park. Und dann kann man die Videos natürlich entweder per Sprache auswählen, man kann auch per Sprache navigieren oder das Ganze, das ist ein Touchscreen, per Finger, das geht natürlich auch. Und wenn ich jetzt sage, Alexa, play Top Result.
Here's a station you might like, Fleet Foxes.
Macht sie nicht das, was ich möchte. Alexa, open YouTube.
Here's what I found from YouTube.
Das ist ein bisschen schwierig, wenn man auf den Rücken guckt. So, wenn man es antippt, geht es natürlich auch. So, jetzt soll es eigentlich laden und dann...
Alexa, pause. Und sowas geht dann auch, dass du
genau
irgendwie einfach einen Befehl eingibst.
Genau.
Das geht auch relativ schnell, hatte ich so das Gefühl. Wir hatten schon vor der Sendung so ein bisschen rumprobiert. Genau. Und dann sagen wir, Alexa, go home. Dann macht er das eigentlich auch ziemlich schnell.
Ja.
Und, aber das hat ja vorher auch mit den, also wir kennen ja die anderen Geräte, eigentlich auch schon immer gut funktioniert, aber jetzt halt mit dem Display.
Das ist richtig.
Genau. Hast du das Gefühl, dass ich finde das ja ganz interessant, weil eigentlich diese Sprachassistenten, auch Google Home und so, eigentlich diese Reduktion auf irgendwas, wo ich was reinspreche und dann, ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie am Anfang bei den Smartphones oder bei GPS-Geräten oder so, jetzt blustert es wieder auf. Ne? Man hat so dieses Reduzierte auf Sprache und Mikrofone und jetzt gibt es auf einmal ein Gerät dann doch mit Display. Mhm. Also ich weiß nicht, hast du das Gefühl, es ist wirklich sinnvoll, dann nochmal so ein Gerät, ist ja auch ein bisschen teurer,
glaube ja, ich. Das ist richtig. Um die 230 US-Dollar liegt das zurzeit und ich glaube, die normalen Echos liegen bei 180, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich dachte am Anfang tatsächlich erst, ja, was soll denn das? Ich möchte einen Sprachassistenten und genau deine Sicht, schön reduziert, ohne Klimbim. Und jetzt muss ich sagen, wenn ich mir privat einkaufen würde, würde ich wahrscheinlich tatsächlich zu einem mit Display greifen, weil der Mehrwert meines Erachtens doch groß ist. Ich kann meine Einkaufslisten da verwalten, ganz bequem To-Do-Listen kann ich ganz bequem verwalten. Als Musiknerd super praktisch fand ich, dass man Songtexte mitverfolgen kann. Von vielen Liedern, die Amazon kennt oder die in deinem Amazon Music Unlimited oder Amazon Prime Music Account drin sind, kennt Amazon die Lyrics und spielt die dann auch im Takt zum Mitsingen quasi wie so Karaoke-Light mit ab. Das fand ich relativ beeindruckend. Und zurück zu einem ohne Display, da würde mir inzwischen was fehlen. Aber ich habe mich natürlich jetzt auch relativ lang damit beschäftigt, muss man auch sagen.
Ja, ich würde sich da höchstens die Frage stellen, warum die dann nicht gleich ein Kindle-Tablet hinstellen und da die Sprachsteuerung benutzen.
Naja, da ist ja...
Oder was anderes.
Da ist dann natürlich die gute Alexa nicht drauf. Das ist ja das, was den Unterschied macht, aus meiner Sicht.
Ja, und natürlich, also das muss man, also ich, so von deinem Text, den ich gelesen habe und auch so von den ersten Eindrücken, es ist natürlich auch dafür optimiert, also du brauchst jetzt keinen Ständer, du kannst es in die Küche stellen, die Lautsprecher sind auch relativ laut und du meinst auch,
genau. Ich finde sie auch relativ gut, ja, auf jeden Fall. Wenn man das vergleicht mit den anderen Geräten, die vor allem im Bassbereich doch ziemliche Lücken aufgewiesen haben und sich mehr auf die hochfrequenten Mitten und hochfrequenten Töne mehr oder weniger beschränkt haben, kann man schon fast sagen, bringt dieses Gerät tatsächlich mal einen richtigen Bassbereich mit. Und der komprimiert irgendwann, ist klar, das Gehäuse ist klein, die Lautstärke ist relativ hoch, die kann man relativ hochfahren, aber der Klang wird halt irgendwann schlecht und schachtelig. Das muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber für eine normale Beschallung im Schlafzimmer, in der Küche oder sogar im Wohnzimmer, wenn es nicht zu groß ist, halte ich das für ausreichend, wenn man nicht unbedingt audiophil ist.
Wobei du beim Tablet natürlich auch deine
Bluetooth-Lautsprecher
machen kannst. Das geht aber hier auch, habe ich gesehen. Richtig. Das heißt, wenn man sagt, dann will man doch nochmal bessere Boxen oder so dran haben, das dann würde man das auch noch verbinden können.
Jetzt noch Videotelefonie, ne?
Genau. Ja, genau. Man kann später, wenn das auf dem deutschen Markt erhältlich ist und man einen Partner hat, der auch dieses Gerät besitzt, dann auch Videotelefonie damit betreiben.
Ach, die haben einen eigenen Dienst dann quasi? Mhm,
genau.
Also das heißt, ich kann jetzt... Skype wahrscheinlich noch nicht installieren oder so. Oder
gibt das ein anderer Dienst?
Könnt ihr aber auch. Es gibt das Dienste und so dann nachinstallieren und so. Genau. Also das müsst ihr. Also ich weiß nicht. Skype gibt es da wahrscheinlich noch nicht. Logisch.
Nee, nicht, dass ich wüsste tatsächlich.
Ja. Aber das könnte ja auch sein, wenn Amazon es zulässt. Da ist natürlich, gibt es natürlich auch neue Möglichkeiten für Echo, die es vorher so nicht gab.
Genau, also das ist auch so ein bisschen, was ich gemerkt habe, jetzt den Account und die Funktionalität, die ich in Deutschland noch nicht ganz auskosten konnte, wie beispielsweise in Amerika, wo ja alle Dienste schon verfügbar sind, da ist noch Luft nach oben. Aber das ist bei all diesen Echo-Geräten meines Erachtens der Fall und da kommen dann die Drittanbieter ins Spiel, die dann Skills dafür entwickeln, um die Dinger noch mehr zu einem Assistenten zu machen, beispielsweise einen Abfallkalender. Gute Idee. Wann wird bei mir der gelbe Sack abgeholt? Das kann mir dann irgendwann der Assistent sagen. Da gibt es auch schon entsprechende Skills für.
Was ich mich so ein bisschen immer frage, wir haben jetzt auch schon öfters, wir haben auch schon Schwerpunkte zu den Assistenten gemacht und jetzt kann man ja auch doch relativ viel auch inzwischen schon in Deutschland kaufen. Wie ist denn das? Ich meine, ihr seid alles Nerds. Habt ihr denn, weil mir fällt so auf, ich dachte zuerst, boah, ich kaufe mir auf jeden Fall irgendwie ein Echo oder ein Google Home und so und inzwischen habe ich aber wieder die Lust dran verloren. Also, steht bei euch sowas zu Hause?
Ich bin zwar immer auch ein Early Adopter von neuer Technik, aber ich, ganz ehrlich, so ein Ding kommt mir nicht ins Haus. Also A, das ist halt eine Wanze. Also man hat nie die Garantie, hört es mit und vor allem hier ist jetzt noch eine Kamera drin, was nimmt es auf?
Stimmt,
da haben wir gleich drüber geredet. Und was ich halt unpraktisch finde, das Ding steht halt in irgendeinem Raum. Wenn ich jetzt aber in einem anderen Raum bin, dann muss ich das Ding ja immer mitschleppen. Da kann ich dann auch gleich mein Smartphone nehmen.
Oder du kaufst dir zwei.
Nein.
Oder drei. Oder kannst du raumübergreifend telefonieren.
Videotelefonieren. Ja, also das sehe ich nicht ein. Da.
Das mit der Wanze ist aber ein gutes Stichwort. Was genau wann auf den Servern von Amazon landet, das wissen wir natürlich nicht. Man hat hier so den Safety-Knopf. Jetzt müsste es hier, einen roten. Hat sich was getan. Genau, jetzt müssten eigentlich Kamera und Mikrofone aus sein. Alexa, passiert nichts, ne? Inwieweit man dem vertrauen kann, sei dahingestellt. Im Endeffekt hast du völlig recht, es ist eine Wanze. Aber dein Smartphone ist halt auch eine Wanze.
Korrekt, ja.
Ne, also auch mit Kameras vorne und hinten. Man muss sich so ein bisschen vielleicht überlegen, ob man das tatsächlich, dieses Risiko eingehen möchte, dass man nicht mehr die volle Kontrolle über das hat, was man zu Hause macht oder ob es mitgeschnitten wird, auch beim Smartphone schon. Also ich habe hier auch das, schon so ein
Klebchen vor. Das Extrembeispiel war, dass ich hatte letztes Jahr auf der Computex hatte Asus so einen rumfahrbaren Haushaltsroboter, der genau im Prinzip sowas nur auf Rädern ist, mit Bildschirm und Kamera und so weiter. Und dann haben die da halt ein Werbevideo gezeigt, wie das Ding im Kinderzimmer ist und die Kinder dann sagen, take a picture und solche Sachen. Und ich habe die, also alle Europäer, die da bei der Pressekonferenz waren, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Oh mein Gott, und die Asiaten waren hellauf begeistert. Also ganz ehrlich, ich sehe das als fundamentales Versagen, wenn Eltern so ein Ding im Kinderzimmer rumlaufen lassen, die Kinder da Fotos machen und das in irgendeine Cloud hochgeladen wird. Wir wissen ja alle, was in der Cloud ist, das liegt früher oder später.
Ja, aber dann merkt man natürlich auch den Clash, dass wirklich so ein Clash der Kulturen. Das ist halt, wird halt überall unterschiedlich gesehen. Und also bei mir wäre es gar nicht so sehr nur jetzt Sicherheitsgeschichten oder die Angst, irgendwie abgehört zu werden, sondern teilweise sind die Dinger einfach nur nervig. Also wenn ich mir Siri angucke, was Siri alles nicht versteht und auch andere Systeme alle nicht verstehen, sie sind mir dann noch nicht das, was sie eigentlich vorgeben zu sein, eine Erleichterung. Das klappt einfach noch nicht. Den Timer zu stellen, das kriegen sie hin, den Wecker zu stellen, manchmal. Die Frage ist dann halt nur, wann sie dann wecken. Und insgesamt noch einfach zu wenig praktisch.
Das verbessert sich aber ja auch kontinuierlich. Ja, also
die Entwicklung ist da.
Genau, das ist richtig. Mit jedem Sprachbefehl, den du da hineinsprichst, wird es ein Stückchen besser. So das große Versprechen.
Weil es auf Server geladen wird und ausgewertet wird.
Genau, so das große Versprechen. In der Praxis ist das tatsächlich auch so. Ich sehe die Geräte auch kritisch. Wir hatten auch letztens einen Artikel genau dazu, ob man die überhaupt ins Kinderzimmer bringen kann. Ganz wichtig. Ich hatte den Echo bei mir zu Hause einfach mal zum Ausprobieren und ich habe einen kleinen Sohn und ich habe den großen Fehler gemacht, meinem Sohn nicht zu erklären, was ist das, der ist drei, was kann das und das war, glaube ich, auch nicht ganz so praktisch und jetzt, dann hat er gefragt, ja, wie kommt denn das ganze Orchester oder wie kommt die Frau in diese Dose und so weiter. Also Kinder und diese Sprachassistenten ist sowieso ein ganz, ganz heikles Thema. Also ich würde inzwischen mit dem, was ich da gelernt habe, wenn ich mit Kindern damit umgehen möchte, was durchaus möglich ist, bietet auch gute Funktionen. Jetzt die älteren Geräte, die halt in Deutschland schon mit der deutschen App funktionieren, immer erstmal beigehen und das Haarklein, soweit es geht, erklären und immer dabei bleiben. Also ganz wichtig, wenn ich höre, dass da ein Roboter rumfährt und auf einmal Bilder von den Kindern macht und die dann wahrscheinlich auch noch hochlädt, das ist ja wirklich... Ja, da stellen Sie mir die Nackenhaare auf.
Ich sehe solche Anwendungen eher in der Öffentlichkeit zum Beispiel, dass irgendwie ein Fahrkartenautomat ist. Einfach sage, ich brauche jetzt eine Fahrkarte von der Gartenstraße zum Hauptbahnhof.
Ja,
und ich habe drei Kinder dabei und noch ein Fahrrad. Und jetzt und nicht irgendwie, dass man sich durch 20 Menüs hangeln muss und dann brauche ich noch Sonderfahrkarte XY und so weiter, sondern dass das diese Logik erkennt. Aber ich glaube, da sind wir bestimmt noch 10 Jahre weg. Ja,
vor allem dann kommt Fahrrad, verstehe ich nicht. Also wenn ich mir überlege, wie schwierig es ist, Fahrrad überhaupt,
Ich glaube, der Erfolg kommt erst dann, wenn man halt wirklich, wie wir jetzt miteinander kommunizieren, dass diese die Logik erkennen. Ja. Und ich glaube, das ist vor allem im Deutschen noch einige Jahre hin. Ne? Also Englisch ist, glaube ich, da ein bisschen einfacher von der Semantik.
Ja. Wofür ich es halt charmant finde und deswegen finde ich den gar nicht so viel spannender, ist halt ich habe jetzt selber auch keinen gekauft, aber eigentlich wollte ich das dann immer machen, weil ich so als Ersatz für die Fernbedienung, also einfach nur Musik, ich brauche das gar nicht mit dem Einkaufszettel und sonst was, sondern einfach nur Spiel Musik, öffne YouTube und zeig mir irgendwie das und jenes. Dafür finde ich das den Gedanken finde ich total gut. Ja, und das reicht mir auch. Also wenn das gut funktioniert, dann reicht es mir auch.
Weil man ja auch gerade bei Musik abspielen oder bei einer gemischten Eingabe von Deutsch und Englisch so echt schon so sein Desaster erlebt.
Das ist mir auch
so
passiert.
Französische Künstler vielleicht noch drin hat oder so. Ist dann...
Das dauert, bis das trainiert wurde, wie deine Aussprache da ganz genau ist und dann wirklich die Resultate rausgefiltert werden, die man wirklich haben möchte. Da kann man teilweise wirklich verzweifeln. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja.
Gut, eigentlich jetzt haben wir gar nicht so viel ausprobiert, ne, selber, wie gut die Sprache funktioniert, aber...
Wir können uns ja nochmal einen Wetterbericht geben lassen.
Genau.
Weil man sieht hier nicht so wirklich, wie das Wetter ist. Er ist, glaube ich, noch gemutet, ne?
Ja.
So. Alexa, how is the weather in Hanover in Germany?
In Hanover, Germany, it's 22 degrees with mostly cloudy skies. Today, you can look for clouds and showers with a high of 22 degrees and a low of 13 degrees.
Sommer.
Ja, aber also das sind natürlich auch diese Standardanwendungen, ne?
Genau.
Also je ausgefuchster oder komplizierter die Frage dann doch wird, dann läuft man dann auch mal gegen eine Wand?
Ja, man läuft auf jeden Fall immer mal wieder gegen Wände. Aber beispielsweise die Shoppingliste funktioniert noch ganz gut. Wenn ich jetzt sage, Alexa, add milk to my shopping list.
I've put milk on your shopping list.
Dann kann ich sie mir anzeigen lassen. Alexa, show my shopping list.
Here's your shopping list.
So, ich hoffe, jetzt steht hier nicht nur ein Mist drauf.
Nee, ist alles okay.
Zweimal Milch und einmal Erdbeeren.
Ja. Mensch. Und das wird jetzt bei Amazon schon bestellt, gleich am besten.
Nein, aber ich könnte rein theoretisch jetzt sagen, Alexa, buy lightning cable.
Searching.
Mal gucken, was passiert. Das sieht so aus, als ob sie was gefunden hat. Genau, das könnte ich mir jetzt rein theoretisch in den Warenkorb legen lassen. Ich glaube, der Kollege Sokolov, auf den das zugelassen ist, wäre nicht so begeistert. Deswegen sagen wir mal ganz schnell
vielleicht
wieder.
Vielleicht braucht er ja eins.
Wollen wir es versuchen? Nein, Alexa, go home. Ja, genau, einkaufen ist damit halt
vor allem alle Zuschauer, die ein Alexa zu Hause haben, haben jetzt auch ein Lightning-Kabel. Aber nur, wenn sie auf Englisch umgestellt haben.
Das stimmt.
Oder geht das zweisprachig? Ist immer dann nur auf eine Sprache gestellt.
Das ist hier noch ganz auf Englisch. Deswegen, Englisch sollte man halbwegs beherrschen.
Okay. Aber ja, gut, dann haben wir jetzt schon mal einen guten Eindruck bekommen und wahrscheinlich so die Vermutung in diesem Jahr auch in Deutschland. Und dann kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ich glaube, der nochmal ganz präzise, was die Probleme waren, was die guten Sachen, hast du auch geschrieben, aber haben wir jetzt eigentlich auch drüber gesprochen.
Jo.
Dann würde ich sagen, kommen wir zu etwas größeren Geräten, nämlich den iMacs.
Genau.
Die sehen ja durchaus, ich habe es ein bisschen übertrieben, also gesagt, sehen so ähnlich aus, aber ich meine, die haben auch einen Bildschirm und alles in einem.
Das Smartphone hat auch einen Bildschirm, aber...
Okay, der Vergleich hinkt. Aber Christian, genau, du hast die neuen iMacs getestet, gibt es in zwei Größen, wieder
wie bisher,
wie bisher.
Nichts getan. Auch das Design ist absolut gleich wie bisher, Aluminium mit einem schönen Display drin.
Und wie immer der kleinere, so ein bisschen der, ich würde sagen, der Bürorechner eher so und der große auch für den Grafiker geeignet. Kann man das so sagen? So von der,
ja,
von
das
der
hat sich ein bisschen gewandelt. Also der, wir haben jetzt von dem 21,5 Zoll und dem 27 Zoll jeweils die Einstiegskonfiguration getestet. Da gibt es natürlich dann auch noch jeweils zwei höherwertige. Mhm. Man muss sagen, der allergünstigste ist, wie soll ich das sagen, sehr, sehr abgespeckt. Das ist, sage ich mal, damit Apple da halt für 12,99 halt einen guten Preis, also damit er zumindest nicht ganz so abschreckend wirkt. Aber also den Rechner, das ist schon sehr, sehr arg abgespeckt. Da ist bloß ein Notebook-Prozessor drin, der ist halt ungefähr auf dem Pentium-Desktop-Niveau von der Leistung her. Da ist keine Grafikkarte drin. Das Display zeigt nur Full HD, also das ist... Ja, er tut und er ist auch leise, aber da ist bloß eine langsame Festplatte drin.
Genau,
das ist jetzt nichts, wo man sagen würde, das will man jetzt unbedingt haben für den Preis. Da sollte man dann schon eher Richtung die mittlere Konfiguration oder aufstocken. Und dann muss man halt leider schon wieder den, wie soll ich sagen, negativen Punkt bei Apple, dass halt Speicher-Upgrades und Festplatten-Upgrades auf SSD oder dieses Fusion Drive halt richtig, richtig teuer sind. Also das ist viel, viel teurer, als wenn man sowas im normalen Handel separat kauft. Hat aber leider bei den iMacs so gut wie keine Chance, da was umzubauen. Mhm. Also vielleicht bei den größeren kann man noch den RAM wechseln, aber
bei dem kleinen muss
so
man sich eigentlich
sofort schnell aufmachen und die SSD tauschen, das geht halt nicht.
Und das fand ich auch, also man merkt halt wieder, dieser 1300 kostet der günstigste, die günstigste Konfiguration, aber es ist völlig klar, die kannst du nicht kaufen, da kannst du auch deinen alten Rechner behalten eigentlich. Ja. Also gerade als du hast geschrieben, eine Minute zum Booten, also da ist schon klar,
Nee, ganz ehrlich, also es ist auch ein Unding, ein Rechner, der über 1000 Euro kostet, dass da keine SSD oder ein Hybridlaufwerk wie das Fusion Drive. Also ganz ehrlich, meine Meinung ist, in die Einstiegskonfiguration hat ein Fusion Drive dabei zu sein und bei den teuren Konfigurationen hat eine SSD drin zu sein und selbst bei dem teuersten Modell, dem 27-Zöller, ich weiß jetzt gar nicht, was der kostet, aber wie gesagt, ja, also schon die Basisvariante von dem 27-Zöller kostet ja schon 2100 Euro, ich glaube, das sind ja eher 2,5, 2,7 oder so in der Richtung und selbst da ist auch noch kein SSD standardmäßig drin, sondern bloß ein Fusion Drive und da muss ich sagen, das ist einfach ein Unding, das geht einfach heutzutage nicht mehr.
Also, vor allem, weil es einem doch so viel ausmacht und klar, wenn du so einen Fusion Drive hast, dann ist es auch am Anfang, finde ich, merkst du dann auch nicht so den großen Unterschied, aber trotzdem so langfristig, je mehr Daten du danach hast, je voller die dann wird, dann nervt sich dann halt schon irgendwann und ich finde auch, also das ist mein Anspruch, ist halt inzwischen gar nicht immer mehr, das ist so für mich die Mindestvoraussetzung, dass ich dieses Schnelligkeitsgefühl einfach habe. Da haben wir auch schon tausendmal drüber geschrieben. Das ist auch das Erste, was du bei einem alten Rechner dir angucken willst, ob es vielleicht daran liegt, dass dein Rechner sich so schlecht anfühlt. Ja, und das hat mich auch gewundert, ehrlich gesagt.
Wir kennen ja auch schon eine SSD, haben die ja schon in unterschiedlichen Zusammenhängen schon mal selber eingesetzt.
Wie gesagt, bei den Notebooks sieht man ja gar nichts
anderes. Ja, genau. Mehr,
klar. Also auch selbst bei den Apple-Notebooks, da ist ja glaube ich, nur noch Flash Standard, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, hoffentlich. Bin ich so der Notebook-Mensch, aber und warum sie es im Desktop hier nicht hinkriegen, das ist mir ein Rätsel. Ne? Aber sonst, wie gesagt, ist ja nicht alles schlecht an den Dingern. Ne?
Also, nö, also an sich. Gesagt,
sie haben, um mal ein bisschen mal zu den Fakten zu kommen, sie haben halt komplett das Innenleben modernisiert. Das ist jetzt endlich die Kaby Lake-Prozessoren. Das ist die 7. Generation Core i. Ist jetzt komplett drin, weil die Einstiegskonfiguration bisher hatten noch Boardwell. Das war 5. Generation. Mhm. Also sie haben sogar zwei übersprungen bei den kleinen Geräten. Wo sich viel getan hat, ist die Grafikperformance. Also bis auf die kleinste Konfiguration haben jetzt alle eine Grafikkarte drin. Auch die aktuelle Polaris-Generation von AMD. Das merkt man deutlich bei Spielen. Reicht zumindest bei dem 27 Zoll jetzt für Full HD Auflösung. Der hat natürlich 5K-Display, also jetzt in nativer Auflösung zu spielen, das sind die zu knapp. Also da
braucht man
eine High-End-Grafikkarte und das passt dann einfach nicht da rein. Das nur. Aber wie gesagt, Gaming ist ja jetzt nicht so der
Hauptanwendungsfall für Macs. Es geht ja dann eher vielleicht auch darum, für Videos oder so, genau.
Und das Display, also dieses 5K-Display und auch das 4K, das haben wir jetzt hier nicht getestet, aber ich habe das beim Kollegen von der Mac and I gesehen. Also das ist, die sind ein bisschen heller als die Vorgänger, aber sind halt unfassbar krass, die Auflösung. Ne? 5K auf 27 Zoll, da sieht man keinen Pixel mehr. Ja. Die Schriften sind gestochen scharf, weil man muss auch sagen, dass das Apple, auch wieder ein Lob, die Skalierung im Betriebssystem viel besser hinkriegt, als das zum Beispiel bei Windows oder Linux der Fall ist. Ne? Also die Schriften, also ist ja das Problem, wenn da die Skalierung nicht funktioniert, ist dann die Schrift so klein, dass man eine Lupe braucht. Ja. Oder dass halt Bitmaps dann unscharf aussehen. Mhm. Und das kriegt halt Apple sehr gut hin, muss ich sagen. Und wenn man dann Fotos anschaut oder Schriften liest, das ist einfach gestochen scharf und das ist einfach ein Traum. Also das Display, das kann auch 30 Bit.
Wollte gerade sagen, zumal Profis. Auch noch 30 Bit. Das heißt,
genau, wir haben das auch ausprobiert mit Photoshop. Klappt das, weil die Radeon Pro, also die quasi die Profi-Modelle da reinsetzen an Grafikchips, die halt 10 Bit Wiedergabe können. Und wenn man dann einen Farbverlauf hat, dann sieht man da auch keine Stufen. Aber wie gesagt, das hängt von den Anwendungen ab. Da gibt es nur sehr wenige, die das können. Aber Photoshop ist ja eine Profi-Anwendung und da kann man das dann auch nutzen, ja. Und die zweite Neuerung oder eine weitere Neuerung ist halt Thunderbolt 3. Mhm. Bisher gab es halt Thunderbolt 2 bei Apple, zumindest bei den iMacs. Da gibt es jetzt auch Thunderbolt 3. Thunderbolt selbst ist ja eher so eine Nischenschnittstelle für richtige Profi-Systeme, Profi-Storage-Systeme, wo halt richtig sehr hohe Datenraten über 1 Gigabyte pro Sekunde gefordert sind. Der Nutzen, den man da mit hat bei Thunderbolt, ist halt, dass es eine Typ-C-Buchse ist, kann also auch USB 3.1 Gen 2. Das ist wahrscheinlich für die meisten Leute eine kommen sie eher mit in Kontakt. Mhm. Ne? Zum Beispiel Smartphones haben ja heute Typ-C teilweise, gut, bei Apple jetzt noch nicht. Man kann die geben natürlich auch Display aus, wie bisher. Ne? Thunderbolt geht auch für Displayport und bräuchte dann natürlich einen Adapter von entweder man hat, wie gesagt, entweder ein Thunderbolt-Display oder halt einen Adapter von Typ C auf Displayport und dann kann man halt ein 4K-Display anschließen oder eben ein 5K-Display. Das klappt auch.
Würdest du denn sagen, von dem Gesamtpaket, ich meine, es gibt jetzt wahrscheinlich nicht so viele, die sich überlegen, kaufe ich mir einen iMac oder einen anderen All-in-One-PC oder so, aber trotzdem, wenn du es dir so vom Gesamtpaket anguckst, ist da noch so ein Apple-Aufschlag so irgendwie dabei, wenn du dir die Hardware-Konfiguration anguckst oder sagst du, das ist schon...
Also grundsätzlich ist ja immer so, ein All-in-One-PC kostet immer schon deutlich mehr, als wenn man sich jetzt ein Display und einen Rechner holt. Beim 5K-Display muss ich sagen, also wenn du 5K-iMacs das ist gerechtfertigt vom Preis, weil das ist ein Top 5K-Display, sowas kostet auch einzeln richtig viel Kohle, ich glaube über 1000 Euro. Deshalb ist das da gerechtfertigt. Bei den kleineren iMacs muss ich sagen, da ist halt die Hardware dann doch schon nochmal der typische Apple-Aufschlag, den sie dann auch vor allem über diese Option nochmal drauf hast. Ne? Also wenn du dann wirklich eine SSD haben willst oder eben 16 GB RAM, das ist zum Beispiel auch, da ist ein Rechner über 2000 Euro und da sind nur 8 GB RAM drin, das ist einfach, das geht nicht. Also
das sind hauptsächlich so Macs, die irgendwo halt stehen und eigentlich nicht viel machen.
Wo es dann einfach ein Mac sein muss.
Genau, es muss einfach ein Mac
sein. Aber bei den großen, da würdest du schon sagen, oder beim 27er mit einer guten Konfiguration, da zahlt man zwar auch ordentlich, aber dann hat man auch das Gefühl, man kriegt
also das Display ist, das rechtfertigt das auf alle Fälle, da sowas zu kaufen.
Ja. Spiegeln die sehr stark, die Displays?
Wie bisher, ja. Also es ist nicht extrem stark, also ich glaube jetzt nicht so stark wie das hier, aber man hat den Effekt... dass man in dunklen Umgebungen oder wo man dann halt irgendein helles T-Shirt anhat und das beleuchtet ist oder so, dass man es dann sieht.
Hast du eigentlich ein Mikro dran, Johannes, bei dir heute? Unser Videoproducer, weil ich frage mich gerade, du bist ja auch so ein iMac-Nutzer. Ist das, hast du dir den Test, findest du die interessant für dich? Johannes wurschtelt gerade das Mikrofon. Ja, das ist jetzt relativ, kam jetzt gerade so in den Sinn.
Vor allem musste ich gerade erstmal umstecken, weil das Mikrofon für Alexa da vorne eingesteckt war.
Ah, okay.
Aber jetzt müsste man mich eigentlich hören. Nochmal, was war deine Frage?
Du bist ja Zielgruppe eigentlich mit den iMacs. Findest du ist das für dich interessant? Bist du, weil du machst ja auch viel mit Videos und so, mit dem 5K-Display, ist das was, wo du sagst, das ist für dich auch relevant? Oder?
Also der iMac, den ich im Moment benutze, der ist von 2013. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nächstes Jahr dann wieder, also für Videoschnitt braucht man einfach immer, weil die Programme sich auch häufig aktualisieren, weil die Codecs sich relativ schnell ändern, immer wieder mal auch einen neuen Rechner. Das nächste wird bestimmt der 5K iMac, ja. Und also ich meine, hier sind die Wände sowieso dunkel gestrichen, hier habe ich auch kein Problem mit Spiegelungen. Mich persönlich nerven eher matte Displays, weil ich dann nämlich plötzlich auf dem ganzen Display irgendwie so diffuse Reflexionen habe, statt an einer Stelle ein so ein Peak, was ich dann halt irgendwie sehe. Und also für mich, also für Videoproduktion glaube ich sowieso, weil man irgendwie mit ProRes unter Windows, das funktioniert alles nicht und sowas, gibt es eigentlich zum Mac, also beziehungsweise zu OS X eigentlich keine richtige Alternative.
Dafür wird ja Apple auch noch im, glaube ich, in einem halben Jahr den iMac Pro vorstellen, der dann nochmal deutlich mehr Kerne bringt, weil, wie gesagt, die gibt es hier nur maximal mit 4 Kernen. Und das geht dann, glaube ich, hoch bis 18 Kerne. Und das wird man dann beim Videoschnitt auch deutlich merken.
Ne? Na klar, wenn du in dem Aber, Moment, wo du halt irgendwie unkomprimiertes Material von einer RAID oder sowas schneiden willst, schon für unsere Einsatzzwecke hier.
Wie gesagt, aber der wird dann auch richtig teuer. Ich weiß, ich habe jetzt die Preise nicht im Kopf, aber ich glaube, da steht
eher so bei 5.000 Euro, glaube ich, los. Wirklich für einen Profi-Einsatz. Ja, das ist ja, ich sag mal, so ein iMac 27 Zoll, der steht auch bei einem Hobbyfotografen dann, der wirklich gerne Fotos macht und dem es wichtig ist, der zahlt dann halt auch mal 3.000 Euro für ein Gerät. Aber der, wenn du das, aber ich meine, das ist ja schon relevant. Ich meine, so eine Folge Uplink, wenn du die renderst, das dauert ja schon auch seine Zeit. Also es ist ja nicht in ein paar Sekunden zu Ende. Und da zählt schon jeder Kern und jeder, also da zählt jeder Takt mehr.
Das dauert im Moment für die Full-HD-Version für YouTube eine Stunde 15 ungefähr.
Ja. Und dann, die Leute könnten dann vielleicht die Folgen früher bekommen, wenn wir sie schneller rendern könnten. Dann, ehrlich gesagt, wir machen ja dann, wir schreiben auch noch Texte dazu und alles, dann ist dann schon noch ein bisschen mehr, aber das, ich finde, das ist schon immer, das hat mich schon überrascht, dass es immer noch, also dass es eine Stunde dauert, finde ich schon ganz schön lang.
Martin könnte früher ins Wochenende, der wartet immer auf die gerenderte Version zum, um den Podcast RSS fertig
genau, zu machen. Genau, wir sitzen dann immer noch am Freitagabend und basteln alles zusammen und müssen dann Nachtschichten fahren, weil die Videos nicht rendern, so ist das bei uns. Genau, jetzt haben wir total das Thema verlassen. Ja, aber okay, also klingt aber schon danach, als ist das, ich meine, klar, du hast wahrscheinlich gar keine große Auswahl, Johannes, aber trotzdem sagst du jetzt auch, ist ein interessantes Update, das sind schon die richtigen Sachen auch passiert sozusagen.
Ja, ich glaube, bei iMac ist einfach so ein Dauerbrenner. Ich meine, wer jetzt eben schon immer in der Apple-Welt ist und schon länger, schon seit Jahren da immer gekauft hat, wenn halt der alte dann langsam ist, dann kann man den auch die bedenkenlos kaufen. Wie gesagt, ist halt nur die Einstiegskonfiguration ist so ein bisschen sehr arg abgespeckt und für die besseren muss man dann einfach ein bisschen mehr Geld einplanen.
Das ist halt so dieses typische. So
typische. Aber man kann nicht viel falsch machen mit den Dingen.
Flüge nach irgendwohin ab 29 Euro, ne?
Genau. So und dann Steuern und Flughafen zuschlagen und schlag mich tot.
Und die Version, die Version, die will man dann einfach nicht haben. Das ist halt dann. Na gut, aber trotzdem spannend, fand ich ganz interessant, weil es sich schon viel tut und 5K-Display, also das ist für mich auch, ich denke halt drüber nach bei meinem PC auch irgendwie mal.
Also ich habe privat 4K-Display jetzt schon seit über einem Jahr und das ist einfach traumhaft.
Ja, das ist so, steht bei mir als nächstes an. Hatten wir auch letztens erst einen Titel zum Thema.
Ja, genau.
Gut. Kommen wir jetzt zu einem Nicht-Gadget-Thema, Nicht-Hardware-Thema. Naja, so ein bisschen Hardware ist natürlich trotzdem dabei. Obwohl du aus dem Gadget-Ressort bist, das ist ja lustig.
Ja.
Und zwar geht es eher so um Hintergrundtechnik bei auch Smartphones, nämlich jetzt sage ich schon GPS, aber es ist Galileo, ist ja eigentlich nicht GPS, aber also eine GPS-Alternative, europäisch, schon lange in Planung, auch schon Satelliten, schon länger die ersten im Umlauf, aber seit Ende 2016, glaube ich, tatsächlich auch nutzbar. Das heißt, ich kann auf meinem Handy oder auf anderen Geräten theoretisch brauche ich nicht mehr GPS benutzen, sondern kann einfach auf diese anderen Satelliten umschalten. Dachte ich, aber ganz so ist es nicht, Michael.
Ganz so ist es nicht. Ne? Also ich kam auf das Thema auch eigentlich über einen Smartphone-Test, denn da hat unlängst BQ ein Smartphone vorgestellt und
das ist ein spanischer Hersteller, den kennt man, glaube ich, hier nicht so sehr.
Der aber ist nicht so bekannt, aber die strengen sich halt doch ziemlich an, ab und zu mal irgendwas anders zu machen. Sonst wird man wahrscheinlich auch nicht bemerkt oder kann sich nicht bemerkbar machen. Jedenfalls haben die irgendwann tatsächlich ein Smartphone rausgebracht und haben damit geworben, das kann Galileo. Und als ich das im Kurztest hatte, hatte ich auch Messungen gemacht und wollte mal gucken, geht es jetzt eigentlich viel besser? Kriege ich schneller meinen Standort oder was hat das für Vorteile? Und ich hatte mich gewundert, dass es irgendwie so gar nicht so viel brachte. Na? Und das konnte ich mir nicht so erklären und deswegen hatte ich mir überlegt, Mensch, das musst du dir mal genauer angucken. Und so im Laufe der Zeit habe ich dann eine ganze Reihe von Geräten mit und ohne GPS, also ob das jetzt so Sportuhren sind oder eine Kamera oder Rennradcomputer, andere Handys, andere Smartphones, da habe ich mir alle mal vorgenommen und habe mal geguckt, zeichne mal auf, was du so an Standortdaten aufnehmen kannst und dann wollen wir mal sehen, wie schnell schaffst du das und wie genau wird das so dargestellt. Und Das war jetzt natürlich keine streng wissenschaftliche Methode, aber von der Tendenz kam eigentlich raus, selbst die Geräte, die Galileo im Prinzip eingebaut haben, haben es nicht so wirklich gut genutzt. Und da stellte sich die Frage, wieso ist das so?
Wieso ist das denn so?
Ja, danke. Danke für die Vorlage. Also es ist ganz einfach. Die meisten Chiphersteller haben Galileo eingebaut in solchen Geräten.
Das heißt, im Chipsatz vom Smartphone, der GPS, der quasi auch, wo der GPS
das Herzstück von so einem Smartphone ist ja nun mal so ein Chip, ob der jetzt ein Snapdragon heißt oder Kirin oder ob das ein MTK-Chip ist oder was auch immer. Und ein Teil dieser Funktion ist eben auch der Empfang von Satellitendaten zur Ortsbestimmung. Und und da ist es nur so, beispielsweise bei Snapdragon, die haben eine ganz klare Vorfahrtsregelung und die sagt, ich gucke erstmal, ob ich genug GPS-Daten habe. Insgesamt sagen sie, wir wollen 15 Satellitendaten empfangen, 15 verschiedene Satelliten. Und die fangen also an mit GPS. Und was ihnen dann noch fehlt, dann sagen sie, okay, dann gucken wir uns mal an, was die Russen so machen mit ihren russischen GLONASS-Satelliten. Dann empfangen sie die erstmal. Davon gibt es auch schon eine ganze Reihe. Das heißt, mit den beiden sind sie eigentlich fast immer schon auf 15 empfangbare Satelliten eingeschossen und können dann ganz schnell einen Standort ausspucken. Und erst irgendwann mal, wenn das alles nicht reicht, und das ist fast nie der Fall, dann kommt Galileo ins Spiel und dann kommen die Chinesen mit ihrem Beidou-System ins Spiel. Das heißt, es ist zwar eingebaut, es wird zurzeit aber in ganz vielen Smartphones einfach noch gar nicht benutzt, weil stellen Sie sich mal hinten an, Problem.
Du sagst, es ist jetzt im Chipsatz so vorgesehen, aber ist es was, wo der Hersteller von so einem Gerät, also dann BQ oder Samsung oder so, oder vielleicht sogar ich als Nutzer auch beeinflussen könnte letztendlich. Also diese Reihenfolge oder so eine Vorfahrtsregelung quasi für die
Entwickler hat man da eine Chance. Es gibt
also wenn ich eine App entwickle oder wie.
Wenn
oder
du eine App entwickelst, zurzeit ist es allerdings ein bisschen schwierig, weil die meisten Standortdaten werden eigentlich nur aus der Google Play Standard API abgegriffen. Ne?
Und die Location-API,
ne? Und die ist halt relativ grob und spuckt eigentlich nur Basisdaten
aus. Also dann fragst du quasi als App nicht, gib mir Galileo-Satelliten, sonst was, sag mir, wo ich bin.
Genau, Punkt. Und es gibt jetzt ein neues API und in diesem API ist es dann möglich zu sagen, also sehr genau zu spezifizieren, gib mir alle Rohdaten, also gib mir eigentlich alles. Und eine Voraussetzung gibt es, man muss meistens bei diesen Chips, die in den Smartphones eingebaut sind, noch den Stromsparmodus ausschalten. Denn nur bei ausgeschaltetem Stromsparmodus werden überhaupt die Galileo- und Beidou-Daten wieder weitergegeben. Ne?
Weil das auch sehr viel, dieses ganze Gesuche von Satelliten genau, dann auch viel Strom verbraucht.
Ja, insgesamt ist das ist es eigentlich schon vorteilhaft, wenn tatsächlich alle Satellitendaten verwendet werden würden, also alles, was geht, immer empfangen, dann hätte ich natürlich eine Vielzahl von Satelliten, die ich dann kriegen könnte, die ich zur Ortsberechnung auch feststellen, nutzen könnte. Und dann wäre ich ganz schnell dann auch in der Lage, dass ich sagen könnte, ich habe hier zwei GPS-Satelliten, zwei von GLONASS, das, was für sich genommen alles überhaupt nicht ausreichen würde, denn man braucht ja zur Ortsberechnung braucht man ja mindestens 4 Satelliten. Ne? Und diese Chips sind dann in der Lage zu sagen, okay, ich suche mir einfach meine 4 zusammen und es ist egal, was für welche das sind. Ne? Und die könnten dann also beispielsweise...
Weil die Technik im Prinzip bei allen genau. gleich funktioniert. Also die jetzt, Idee mit den...
Da läuft es jetzt drauf hinaus. Es gibt noch ein paar Unterschiede. Die Russen senden immer noch mit einer leicht anderen Technik bei ihren bisherigen Satelliten, die sie halt hochgeschossen haben. Das ändert sich aber gerade. Und im Grunde arbeiten alle auch übergreifend dran, dass sie die Daten, die von diesen Satelliten kommen, eben untereinander verwertbar machen wollen. Ne? Und das nutzen dann eben dann auch die Chips aus. Und wir waren ja eben bei den Rohdaten. Und da haben wir ein anderes Problem, dass da wiederum die Chip-Hersteller nicht alle erforderlichen Rohdaten jetzt schon rausgeben, weil da kam letztlich das Nougat-Update für diese Entwicklung dieser Chips zu schnell.
Na, das heißt, das Nougat-Update von Android war, also Android-Nougat, sage ich, da war diese neue API drin,
oder? Genau, da stellen sie im Prinzip alle möglichen dieser neuen Funktionen bereit. Da kann man also sagen, okay, gib mir diese Daten, aber da sind jetzt natürlich die Chips, die Chip-Hersteller nicht so drauf gefasst gewesen und die können es zum Teil einfach noch nicht.
Ist dann vielleicht eher was, was in der nächsten Generation der Smartphones dann möglich ist?
Es gibt ein paar Apps, das sind so Spezialtest-Apps, im Google Play Store kann man die auch finden, die, da steht es dann explizit drauf, dass sie eben diese RAW-Daten versuchen zu verwenden, wo es geht. Dann müssen die allerdings auch gezielt diesen Stromsparmodus der Chips ausschalten und da ist immer noch die Frage, ob sie es tun. Also ich habe ein paar mir angeguckt, da tun sie es nicht. Und es gibt auch eine Reihe von GPS-Test-Apps, das habe ich also auch im Verlauf jetzt dieser Geschichte gemerkt, die letztlich tatsächlich, ja, da sind wir wieder beim Titelbild, Fake News rausgeben. Also die geben im Grunde an, dass sie Satelliten empfangen, tun es aber nicht. Na? Also die werden dann zwar dargestellt auf so einem Bildschirm, aber tatsächlich wird nichts empfangen.
Okay, worüber wir jetzt noch gar nicht drüber geredet haben, fällt mir gerade auf, warum möchte ich denn eigentlich Galileo bevorzugen? Also ist da die Hoffnung, dass es eventuell ein bisschen präziser sein könnte von der Ortung oder schneller geht oder was? Also warum möchte ich das eigentlich überhaupt?
Also der Grund, weshalb ja sowieso eine Reihe von Staaten angefangen haben, ein eigenes System zu entwickeln, ist ja, weil sie dem US-Militär nicht ganz getraut haben. Ne?
Weil GPS quasi so eine Entwicklung ist,
die aus Militär ist ja ein Militär, kommt, ja. Das ist ja eine Militärentwicklung und dass die Russen bzw. damals noch die Sowjets, dass die ein eigenes System machen, das war ja schon irgendwie klar. Aber Galileo entstand ja dann auch tatsächlich auch zum Teil aus wirtschaftlichen Erwägungen. Da waren ja ursprünglich auch Firmen bei der Entwicklung beteiligt, die wollten höhere Genauigkeit, die wollten den Dienst verkaufen für Vermessungsdienste. Und teilweise haben sie es ja auch geschafft. 2018 kriegen wir E-Call, da ist also Galileo-Empfangpflicht. Das heißt, die Europäer setzen schon ganz stark darauf, diesen Dienst auch tatsächlich zu benutzen. Und ich habe jetzt gerade erst auch einen ganz guten Grund gefunden, weshalb das insgesamt wohl keine ganz schlechte Entscheidung war, tatsächlich auch dafür zu sorgen, dass man andere Dienste noch empfangen kann. Im Schwarzen Meer hat es zum Beispiel jetzt eine Reihe von Schiffen gegeben, die sind offensichtlich durch ein Fake-GPS-Signal in die Irre geleitet worden.
Und, also eine gezielte
Aussendung von falschen Positionsdaten. Ne? Mhm. Und jetzt war ja kürzlich auch in Hamburg der G20-Gipfel. Und da wurden auch die Piloten über halt entsprechende Flugfunksicherheitsmeldungen gewarnt, dass das GPS-Signal an sich gestört sein könnte. Und es geht jetzt einfach auch darum, Alternativen zu schaffen, um insgesamt halt auf jeden Fall sicherzustellen, dass man eine Möglichkeit hat, seinen Ort, wo man gerade ist, sich genau bestimmen zu lassen. Heute ist man ja eigentlich kaum noch in der Lage, sich ohne Navi irgendwo fortzubewegen. Es geht fast gar nicht mehr. Kann man sich schon gar nicht mehr dran erinnern.
Aber die Frage wäre schon auch trotzdem, also für mich jetzt, das ist ja auch eher so eine mittelfristige bis langfristige Perspektive vielleicht sogar, aber also es ist schon auch so, dass das die Hoffnung wäre, dass Galileo vielleicht ein bisschen präziser sein könnte.
Ja, oder? Hat auch eine höhere Grundgenauigkeit auf jeden Fall.
Weil das wäre dann auch nochmal, das ist ja dann das ganz konkrete Argument. Mhm. Und was du auch, ich glaube, geschrieben hattest, habe ich irgendwie gelesen, gerade wenn man in so einer Häuserschlucht ist oder so und nicht mehr so viele, also das passiert ja noch viel öfter. Man, sobald man ja nicht mehr genügend Satelliten quasi im Sichtbereich hat, es wird schwieriger, den Fix zu bekommen, überhaupt, dass man überhaupt noch eine Ortung bekommt. Das kennt ja jeder, selbst wenn er am Fenster ist oder wenn er in der Stadt ist mit Häuserschluchten, dann wenn du durch Chicago gehst mit dem GPS-Empfänger, dass dann das GPS-Signal irgendwie nicht immer wieder abbricht oder so, weil er nicht genügend Satelliten zu sehen bekommt. Und da wäre halt auch diese Menge an verschiedenen Diensten, das heißt ja auch wieder mehr Satelliten.
Also wie die jetzt genau eigentlich heißen, darauf kommt es dann praktisch leider wieder nicht an, ob das jetzt so Galileo ist.
Genau, dann geht es einfach nur darum, dass in dem Moment am Himmel
ich brauche vier und dann kriege ich schon mal irgendwie eine Ortsbestimmung hin.
Aber das würde ja jetzt auch schon gehen, weil die ja quasi dann sagen, GPS finde ich nicht, GLONASS finde ich nicht, aber Galileo.
Dann muss man nur noch Glück haben und halt bei den Smartphone-Herstellern auf Programmierer treffen, die auch daran gedacht haben, dass sie dann diesen Stromsparmodus ausschalten müssen, denn sonst nützt es auch nichts. Ne?
Wobei ich sagen muss, also ich habe ja nutzt zum Beispiel auch mein Smartphone zum Tracking beim Fahrradfahren oder so, dass ich da viel getan hatte. Wenn ich es zurücküberlege, mein erstes Telefon, das war noch kein Smartphone, nur ein Nokia-Ding mit GPS, das brauchte auch GPS und so und das hat teilweise 3 bis 5 Minuten gebraucht, um im Freien wirklich mal ein Dings zu kriegen, ein Hit. Und hier kann ich im Wohnzimmer sitzen und kriege nach irgendwie 3 bis 5 Sekunden eine GPS-Positionsbestimmung.
Wobei du nicht immer die GPS...
Na doch, ich habe mit einer App geschaut, dass
der kriegt die Satelliten. Also ist schon so, dass die Grundempfindlichkeit, die Empfangsempfindlichkeit Unempfindlichkeit der Chips schon ganz schöne Fortschritte gemacht hat. Also ich bin früher auch mit so richtigen Standalone-GPS-Geräten im Wald rumgelaufen und sobald es A, Sommer war, also sprich Blätter oben auf diesen Dingern da, auf diesen, wie heißen sie nochmal? Ah ja, Bäume. Und es vielleicht noch geregnet hat, ne?
Stimmt.
Mit dem Empfang sofort vorbei, ne? Das konnte man dann vergessen. Das ist halt heute überhaupt kein Thema mehr. Da ist halt so ein GPS-Empfang so in so einer klitzekleinen Sportuhr praktisch problemlos. Okay, dass manchmal der Track ausreißt, geschenkt, aber im Prinzip um Welten besser, als was vorher gekannt haben.
Also ich kann mich auch noch an Tests erinnern von früher, wo ich Fahrzeugnavigation auch getestet habe und einfach, du konntest halt rumfahren und sehr schnell erkennen, welche Geräte gut waren und welche schlecht. Das ist heute selbst das schlechteste Gerät. Auch bei den ersten Smartphones gab es echt richtig Ausreißer. Also ich höre immer, das, man muss halt sagen, man kriegt dann doch immer mal wieder Leserpost, dann gibt es doch mal wieder so ein paar Geräte, die dann doch Probleme haben oder einzelne, aber so richtig schlimme Sachen, das kommt eigentlich, habe ich schon lange nicht mehr erlebt.
Also
da hat sich echt viel getan.
Ist jetzt in dem Artikel insgesamt auch ein bisschen zu kurz gekommen. Da hatte ich so drei kleine Schaubilder von drei GPS-Verläufen. Das war schon sehr erstaunlich, dass eben die einzelnen Smartphones schon ganz unterschiedlich ihren Track aufgezeichnet haben. Ne? Ich habe jetzt nicht allzu viele Diagramme reingebracht, weil letztlich ist es halt nicht so super wissenschaftlich jetzt aufgenommen worden. Aber es fiel schon auf, dass meinetwegen bei einem Samsung sehr wenige Trackpunkte an sich aufgezeichnet worden sind und dass die Sprünge riesengroß waren. Und dass eben andere Geräte tatsächlich so mehr oder weniger so wie so eine Katze um heißen Brei sich ganz schnell so eingeschwungen haben um den richtigen Punkt. Und da sind alle Smartphones auch immer noch sehr unterschiedlich.
Wobei man oft diesen Unterschied gar nicht so bemerkt für die Sachen, die man dann macht, weil bei der Fahrzeugnavigation auch dieses Grobe dann ausreichend ist.
Und du hast ja noch die WLAN.
Genau, ich wollte gerade sagen, und vieles wird ja auch damit kaschiert, dass du halt sagst, boah, das ging jetzt aber schnell und in Wirklichkeit bist du erstmal nur über die WLAN-Ortung oder vielleicht sogar über Telefon, über Mobilfunk erstmal irgendwo hingesetzt worden und merkst es noch gar nicht so richtig, dass eigentlich GPS jetzt nochmal 10 Sekunden, 15 Sekunden länger braucht. Ja. Ne, weil bis du dann losgefahren bist, hat er dann GPS. Ja, und früher saß ich im Auto und habe dann eine Minute erstmal so, ne?
Richtig.
Oh Gott, ich war eine Woche nicht, hab's eine Woche nicht benutzt, dann muss ich jetzt auf den ersten Fix erstmal, da war ich schon bei der zweiten Ampel.
Der Klassiker, ich habe mal Navi getestet und wenn das in der Tiefgarage stand, mit dem Auto, konnte man das Ziel nicht eingeben, weil das war nur möglich, wenn das Gerät einen GPS-Empfang hat. Das war großartig.
Fail. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall was gelernt. Wichtig hier, glaube ich, einfach, auch wenn auf der Verpackung draufsteht, der kann das alles, heißt es noch lange nicht, dass es dadurch irgendwie präziser ist und so und dass er das auch wirklich nutzt. Da ein bisschen genauer gucken und da könnte sich aber auch in den nächsten Jahr vielleicht was tun, weil da dann eben auch manche manche Funktionen erst so richtig freigeschaltet sind.
Ich bin ziemlich sicher, dass sich was tut, weil gerade das Problem mit GPS-Spoofing und so, das zieht jetzt auch Kreise. Mhm. Es wissen immer mehr Leute davon, dass eben der Empfang nur eines Dienstes einfach nicht zuverlässig ist.
Ja. Gut, dann würde ich sagen, danke ich euch für die Einblicke. Falls ihr irgendwie Erfahrungen mit den Sprachassistenten habt, vielleicht mit Amazon Echo und das alles Quatsch ist, was wir erzählt haben, oder ihr ähnliche Erfahrungen hattet, gebt Bescheid. Oder ob der iMac für euch interessant ist. Oder ob ihr Galileo überhaupt auf eurem Handy irgendwie schon mal irgendwas damit mitbekommen habt. Das würde mich auch interessieren. Wir sind ja als Technik-Nerds, kriegen natürlich immer viel mit. Manchmal denke ich mir, manche Leute wissen dann eh gar nicht, wie das im Handy funktioniert. Ist auch egal, solange es funktioniert irgendwie. Also falls ihr da was habt, schickt es uns, schreibt uns unter unser YouTube-Video oder unter die Heise-Meldung. Und dann würde ich sagen, Johannes, bist du jetzt gleich dran mit dem Rendern. Bis nächste Woche.
Ciao.